Herzlich willkommen zu Tech und Trara. Mein Name ist Moritz Stoll und ich bin der Moderator dieses Netzpiloten-Podcasts, in dem wir uns jede Woche mit sehr unterschiedlichen Leuten unterhalten. Das sind ganz, ganz verschiedene Leute aus ganz verschiedenen Themenbereichen. Und was die aber alle eint, ist eigentlich, dass das, was sie machen, erst so möglich ist durch Technologien. Weil das ist das, was uns auch interessiert. Es geht gar nicht immer so sehr um die Technik an sich, sondern um das, was man damit machen kann, was für Möglichkeiten sie uns halt gibt, weil das ist das, wo spannend wird für uns. Diese Woche habe ich mich mit Andreas Loff getroffen. Der macht den Podcast Das Ziel ist im Weg und unterhält sich in diesem Podcast mit Quereinsteigern, Querdenkern, Leuten, die halt Dinge anders machen oder denken, als es vielleicht von der Gesellschaft so vorhergesehen wurde. Und das hat sehr viel Spaß gemacht, weil Andreas ist selbst so ein Quereinsteiger und hat nicht zuletzt mit diesem Podcast so einen Quereinstieg gemacht. Er hat nämlich vorher ganz andere Dinge gemacht. Er hat Firmen gegründet, er hat in der Internetbranche gearbeitet. Er ist auch mal mit einer Firma massiv auf die Schnauze gefallen. Hat dann aber nicht zuletzt eine sehr erfolgreiche Firma gegründet, die aber sehr technisch war und hat dann gesagt, so, keine Lust mehr und hat dann damit aufgehört und dann den Podcast gemacht. Und über dieses Thema Quereinsteigen, Querdenken, Sachen vielleicht auch mal so ein bisschen anders machen, darüber habe ich mich mit ihm unterhalten und das hat sehr viel Spaß gemacht. Das war auch eine ganz tolle Atmosphäre. Es ist tatsächlich auch die erste Folge dieses Podcasts, die wirklich im selben Raum aufgezeichnet wurde. Also ich war wirklich bei ihm. Er hat nämlich das Tonmobil, das ist ein amerikanisches Wohnmobil, das er zum Tonstudio umfunktioniert hat für seinen Podcast. Das hat eine ganz tolle Atmosphäre da drin. Das ist natürlich auch eine super Raumakustik, total gut gedämmt und so. Und da saßen wir und haben wirklich über eine Stunde gequatscht. Wir sind haben über das Quereinsteigen an sich gequatscht, aber wir haben auch ganz viel abgeschweift und haben uns über andere Dinge unterhalten, was einen guten Podcast in meinen Augen ausmacht, was immer viel Spaß macht. Und Andreas ist ein super interessanter Typ, der, wie ich finde, einen ganz spannenden Blick auf die Dinge hat. Und diesen Blick erfahrt ihr, wenn ihr euch die Folge anhört. Das rate ich euch auf jeden Fall. Sie hat nämlich sowohl viel Spaß beim Aufzeichnen als auch nochmal beim Durchhören gemacht. Und ich glaube, ich habe genug geredet für den Anfang. Wir hören uns nach dem Intro wieder. Viel Spaß mit der Folge. Herzlich willkommen zurück nach dem Intro und herzlich willkommen, Andreas Loff. Schön, dass du da bist.
Es ist mir eine Ehre.
Ja,
Ich
freue mich sehr. Ich glaube, das ist die beste Aufnahmesituation, die ich in den vergangenen ungefähr 30 Folgen hatte. Wir sind nämlich in deinem Tonmobil.
Ja.
Das ist man könnte sagen, es ist ein amerikanischer Wohnwagen. Mega charmant und hier drin hast du dein Tonstudio aufgebaut.
Genau. Ich würde jetzt sagen, es ist ein Wohnmobil, weil ein Wohnwagen hängt man hinter Autos.
Das stimmt. Also,
Entschuldigung, dass ich dich
da... Nee, da müssen wir auch schon bei...
Kein Holländer, aber das ist ein Wohnmobil, altes amerikanisches Wohnmobil.
Ja, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Und dann vielleicht, dass die Hörer mal wissen, worüber wir heute reden, weil du machst ja einen Podcast, man könnte sagen, das war so ein Quereinstieg für dich. Und es ist gleichzeitig... aber auch das Thema des Podcasts. Also du hast dieses Tonmobil geschaffen, du hast diesen Podcast gestartet, hast aber vorher eigentlich was ganz anderes gemacht und hast dann gesagt, so, ich habe jetzt keinen Bock mehr, das zu machen und hast dich dann dazu entschieden, diesen Podcast zu machen. Im Weg ist das Ziel?
Das Ziel ist im Weg.
Ich krieg das immer durch den
Tisch. Du kannst nochmal ansetzen.
Ja. Das Ziel ist im Weg, ist der Podcast. Ich habe, ohne Witz, ich habe mir 30.000 Mal versucht, diesen Namen zu merken und immer wieder habe ich es falsch eingetippt, weil das Ziel ist im Weg.
Das Ziel ist im Weg.
Das Ziel ist im Weg. Das Ziel ist im Weg. Weil es gibt doch, der Spruch geht doch eigentlich anders. Im Weg ist das Ziel, ne?
Nee. Der Weg ist das Ziel. So heißt es eigentlich, ja.
Und du hast, das Ziel ist im Weg.
Genau, es gibt einen Song übrigens von mir dazu. Den muss man einmal hören, glaube ich. Dann geht das nie wieder aus dem Kopf.
Okay, werde ich mir anhören. Verlinken wir?
Ja, ich glaube, sie heißt Mie. Nee, oh Gott.
Richtig guter Start in die Folge
direkt. Total gut vorbereitet.
Ja. Aber gut, also ich bin zu blöd, offensichtlich.
Das Ziel ist im Weg,
Weg. Genau, und das Konzept dieses Podcasts ist ja, dass du dir Leute einlädst und das sind eigentlich Leute, die immer einen ziemlich interessanten, vielleicht auch manchmal so ein bisschen ungewöhnlichen Lebensweg haben, die vielleicht querdenken, quer eingestiegen sind und dann sprichst du mit denen über das, was sie so erlebt haben und was sie so bewegt. Und das machen wir im Grunde genommen heute mit dir.
Ach, verrückt.
Ja, das ist so ein bisschen die Idee. Weil in diesem Podcast, das ist so das, was Netzpiloten einfach auch als Marke so ein bisschen umtreibt, ist halt immer so die Frage, was kann man mit Technologie machen? Und ich meine, du hast hier ein Studio in ein Wohnmobil gebaut. Wohnwagen. Nee, Wohnmobil. Ich bin mega neben der Spur heute. Das ist unfassbar.
Das macht nichts. Das ist sehr sympathisch.
Das freut mich. Das ist immer, da kann man sich bei Podcasts immer gut mit rausreden. Und vielleicht magst du mal so ein bisschen erzählen, wie das Ganze so, also wie du dich dazu so entschlossen hast zu sagen, ich mache jetzt einen Podcast und ich lasse jetzt das, was ich vorher gemacht habe. Was hast du vorher eigentlich gemacht?
Willst du die lange oder die kurze Version?
Nehmen wir die Mitte.
Die Mitte. Also grundsätzlich bin ich immer schon Quereinsteiger gewesen. Also ich habe das Einzige, was ich mal gelernt habe, ist Flugzeugmechaniker. Hm. Ich habe mich dann sehr frühzeitig mit dem Internet auseinandergesetzt, das heißt 1995 bei einer der ersten Internetagenturen hier in Hamburg angefangen und damals konnte man das nicht lernen. Bin dann da mehr oder minder über PR, Projektmanagement in die Kreativität gegangen, bin als Creative Director habe ich gearbeitet und bin dann, habe eine eigene Firma gegründet, die ist pleite gegangen, war dann 30, hatte 380.000 Euro Schulden.
Oh.
Das bin ich dann wieder losgeworden, dann habe ich als Berater gearbeitet, weil so klassisches Projektmanagement für neue Medien, hieß es damals noch, konnte man ja nirgendwo lernen oder studieren. Das heißt, wenn du seit 95 Webseiten gemacht hast und weißt, wie das geht, dann war man auch 2005 schon alter Hase und konnte dann in die Beratung, klassische Unternehmensberatung gehen.
Ja.
Das habe ich dann auch gemacht und das ist dann so mit einem Anzug und einem Rollkoffer und unglaublich hohe Tagessätze, sehr, sehr viel Geld verdient, meine Schulden zurückbezahlt beziehungsweise mich verglichen mit der Bank und irgendwann hatte ich dazu keine Lust mehr und habe nebenbei eine Agentur gemacht für so Live-Events, Poker und habe dann eine Fernsehsendung mir ausgedacht und die 2 Jahre auf Ibiza produziert. Klingt alles wie eine Münchhausen-Geschichte, ja. Ist aber wirklich so.
Geil.
Und habe danach dann noch eine Firma gegründet und wieder beraten und vor 2015 habe ich dann eine Firma gegründet, die hat sich mit Managed Cloud Services auseinandergesetzt. Also 2015 noch die heißeste Technologie, die es damals gab. Also Clouds, die man programmiert und nicht mehr die einzelnen, also so Terraforming und so weiter, einzelne Dienste. Die Menschen, die das wissen, wissen, wovon ich spreche. Ich weiß da selber nicht mehr genug von. Aber das haben wir für große Automobilhersteller gemacht.
Okay.
Also eigentlich alle Automobilhersteller im deutschen Raum waren unsere Kunden.
Ja.
Und das lief auch wirklich sehr gut. Ich hatte allerdings die Firma gegründet, um sie zu verkaufen.
Ah, okay. Also das war von vornherein das Ziel.
Das war von vornherein das Ziel. Es ist eine heiße Technologie. Lass uns Kunden finden, lass uns gute Technologie aufbauen und die dann verkaufen.
Ja.
Also exit-orientiert. Das hat dann nicht so hingehauen, wie ich mir das gedacht habe.
Mhm.
Ich saß dann nach 3,5 Jahren immer noch da und habe dann 2 Absagen bekommen. Und wenn du so eine Firma bewerten lässt von einem Kaufinteressenten, dann ist das sehr anstrengend. Also da kommen Leute und wollen alles sehen, alle Verträge, haben Gespräche mit dir über Monate.
Okay.
Und die erste Absage habe ich irgendwie noch einigermaßen weggesteckt. Bei der zweiten Absage habe ich dann gesagt, okay, ich habe keinen Bock mehr, weil ich bin hier der bestbezahlte kaufmännische Sachbearbeiter Deutschlands wahrscheinlich als Geschäftsführer.
Ja.
Aber das Thema selber, boah, das war 2015 spannend und jetzt haben wir so Verträge und dann hat das nichts mehr mit Aufbauen zu tun, sondern war nur noch Verwaltung.
Ja.
Und das halt in einem sehr spröden Umfeld.
Das kann ich mir gut vorstellen.
Ja. Und als die zweite Absage kam, habe ich dann gesagt, nee, das möchte ich jetzt nicht mehr weitermachen und habe dann meinen Geschäftspartnern angeboten, meine Anteile zu übernehmen.
Okay.
Und das war ein Samstag, wo ich den Entschluss gefasst habe. Und am Sonntag bekam ich eine E-Mail von meinem besten Freund, der sagte, mach doch diesen Podcast in diesem Wohnmobil, haben wir doch schon mal drüber gesprochen beim Wein.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, ja, aber da muss man doch, damit man davon leben kann, muss man ja das Minimum 1,5 oder 2 Jahre machen und nebenbei noch Produktionen machen, damit das ein Job wird.
Ja.
Und dann haben wir das wirklich in Excel gegossen, wie so einen klassischen Businessplan, sowohl den Podcast als auch die Produktionsfirma und haben uns die Hand drauf gegeben und am Dienstag war sozusagen der erste Handschlag zur Begründung der Ponywurst Productions.
Geiler Name.
Ja. Willst du wissen, wo der Name herkommt?
Ja, gerne.
Ich weiß, das war zu der Zeit, wo ich mal Fernsehen produziert habe. Also so 2008 oder sowas, dachte ich schreibe weiter Fernsehkonzepte und hatte überlegt, irgendwo bin ich über diesen Namen Ponywurst gestolpert und habe mir die URL gesichert, weil ich dachte, wenn ich mal Kinderfernsehen mache, dann soll am Ende immer stehen, produziert von Ponywurst Productions, damit die Eltern sich aufregen. Und habe mir einfach die URL besorgt, ponywurst.com. Liebe Grüße an, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie er heißt, André, glaube ich, der hat die ponywurst.de sich auch zu der Zeit gesichert,
ja,
aus irgendeinem Jux, und neulich kamen Mails bei ihm an für meinen Podcast und er hat sie mir jetzt hat sie eine Weiterleitung gemacht.
Ah, das war sehr nett von ihm.
Total nett. Ja. Als Domain-Nachbar schrieb er auch total nett.
Ja.
Wollte ich mal sagen, hier kommen immer mal Mails an. Und dann hatte ich auch gefragt, wie bist du auf den Namen gekommen und so weiter. Und ja, dann habe ich irgendwann losgelegt. Also ja, cool. Das war so August vor 2 Jahren, habe ich den Entschluss gefasst und dann habe ich mich relativ lange mit Audiotechnik auseinandergesetzt. Ja. Habe dann auch, ich glaube, 7 oder 8 Folgen vorproduziert, bevor ich dann so orchestriert habe. Ich mache Handbewegungen dazu.
Ja, das kann man gar nicht sehen, aber es sieht aus, ganz mystisch sieht es aus.
Ja, als wenn jemand an der Orgel sitzt, ne, und das orchestriert. Mit welchem Gast gehe ich zuerst raus?
Ja.
Wie passt das mit diesen 7 Aufnahmen oder 8 Aufnahmen, die ich habe?
Ja.
Wer kommt zuerst?
Da erinnere ich mich auch noch an eine Situation in der ersten Folge mit Micky Beisenherz, wo er, glaube ich, schon über einen Gast gesprochen hat, der, wo er dachte, der wäre schon da gewesen.
Genau, ich hatte ihm die Folge zu hören gegeben.
Ah, ja,
und
genau.
Da fragt er, Mensch, die Folge war nicht draußen, ich hatte ihm die vorher geschickt. Ich glaube, das war die Folge mit Frank Ramon, dem Musikproduzenten. Und dann fragt er, Mensch, ja, und ich habe das gehört mit Frank. Ich so, ja, nee, du kommst zuerst. Du bist das Zugpferd.
Ja. Schneidest du deinen Podcast viel?
Immer weniger.
Ja.
Also immer weniger. Am Anfang, ja, weißt du ja selber. Ich meine, du machst das ja schon viel länger als ich. Am Anfang hört man ja seine Stimme auch anders und dann stört einen jedes jedes Einatmen, jedes jede Pause, und dann fängt man an, das zu schneiden, und irgendwann wird man sicherer auch mit seiner Stimme, sowohl vom Mikro, dass du halt lockerer wirst und halt weniger Äs benutzt.
Ja.
Und das andere ist, du irgendwann sagst du auch, ja, das bin ich halt, das ist halt die Authentischkeit.
Die Authentischkeit, genau, das ja, das ist das Ding, ich finde auch, also man am Anfang ekelt man sich fast, wenn man sich selbst so reden und denkt, ach du Scheiße, so höre ich mich an, und irgendwann gewöhnt man sich dann so langsam dran, wobei das bei mir so war, dass ich dann nochmal so ein, also dass so Situationen wie jetzt zum Beispiel, wo ich mit Leuten spreche, die das auch machen, sich nochmal ganz anders angefühlt haben, weil manchmal hast du so Gäste, für die ist das neu, und dann nimmst du die so an die Hand und führst die durch die Folge und hast voll die Situation im Griff, und dann auf einmal hast du, ich hatte auch mal irgendwann eine Folge mit Thomas Hermanns in dem Podcast, und dann sitzt du, dann hast du so einen gestandenen Moderator vor dir und denkst, ach du Scheiße, jetzt komme ich hier und moderiere den an, so wie weird.
Ja, obwohl die sind ja meistens dankbarer, gerade am Anfang, weil die stößt du an und dann reden die und dann hast du Zeit zuzuhören.
Ja.
So du, also ganz am Anfang, das größte Learning war ja auch, ich bereite mich auch auf meine Gäste vor und dann mache ich mir Notizen und dann hast du so auch Fragen schon vorbereitet.
Ja.
Und der größte Fehler ist halt, bei diesen Notizen zu bleiben.
Ja.
Das Beste ist halt, eine Frage zu stellen und dann zuzuhören, so wie man es im Gespräch eben auch macht.
Genau. Und was ich ganz oft habe, ist, also ich habe auch immer so Fragensheets gehabt und dann habe ich auch versucht, die alle unterzubringen, und immer mit, nee, das ist es gar nicht so. Und mittlerweile gehe ich meistens eher mit Gedanken zu dem Thema rein, das ich mit dem Gast bespreche. Und weiß, ich habe dazu noch so einen Gedanken und die nehme ich so mit, anstatt dann direkte Fragen zu haben, weil die Fragen ergeben sich dann meistens auch aus dem Gespräch. Ich habe jetzt auch so aus deiner Geschichte, die du mir gerade so erzählt hast, echt schon mal so 2 Sachen mitgenommen. Man muss nämlich dazu sagen, du bist ein Tacken älter als ich.
Ja.
Darf ich fragen, wie alt du bist?
Ich bin im Stand der Aufnahme 47.
Also das heißt, du wirst bald 48. Da höre ich daraus.
Ich werde nächstes Jahr erst 48.
Ach so,
aber es gibt ja vielleicht Leute, die das in 2 Jahren hören.
Das stimmt, ja. Gut, also jetzt gerade bist du 47. Ich glaube, dann bist du genauso alt wie mein Vater.
Wirklich?
Ja, ziemlich, ziemlich genauso alt. Und ich finde das ganz beruhigend zu hören, weil du scheinst auch jemand zu sein, der gar keine Wahl hatte, als Quereinsteiger zu sein sozusagen. Also jemand, der nicht lange bei einer Sache bleiben will, auch weil es halt Spaß macht, sich in neue Sachen so reinzufriemeln. Also auch jetzt deine Firma, die du zuletzt gegründet hast, vor der ganzen Podcast-Sache, vor Ponywurst, das war ja auch so ein Ding, ich habe jetzt so rausgehört, dich hat eigentlich viel mehr gereizt, das aufzubauen, das so an den Start zu bringen, als es dann zu führen. Und dann hat man manchmal, man macht dann was und dann läuft das und dann denkt man sich, ja gut, und was können wir jetzt machen? Also wo geht jetzt das nächste Ding hin?
Ja, das stimmt schon. Aber andererseits habe ich natürlich auch durch die mangelnde Schulbildung, ich bin ja dann mit 16 von der Schule abgegangen, auch natürlich ganz viele Möglichkeiten nicht gehabt.
Okay.
Also zu studieren. Ich hatte mich einmal beworben an der Damals gab es irgendeine Privatuni in Berlin, wo du als konntest halt mehr oder minder Industriedesign studieren. Nach der Lehre dachte ich, würde ich das vielleicht noch machen, das hätte ich mir aber nicht leisten können damals zu der Zeit. Und dann kam halt auch irgendwann relativ schnell das Internet dazu und das ist natürlich auch unglaublich viel Glück dabei gewesen. Da läuft gerade jemand
zu deinem Haus.
Was macht die da?
Ja, das frage ich mich auch gerade. Sie hat geklingelt auf jeden Fall.
Moment, wir machen das ja live. Guten Tag, kann ich Ihnen helfen?
Ja, hallo. Entschuldigung.
Nee, wir machen hier gerade eine Aufnahme. Was ist das? Danke, nein.
Ja, schönen Tag noch.
Gleichfalls.
Sie hatte eine Karte dabei?
Ja, und da stand irgendwie, ich habe gelesen, wir sind vier Familien, arme Familien und wollen Silvester feiern.
Hä?
Da stand irgendwas drauf. Silvester, und das hat mich so verwirrt, dass ich einfach nur Danke, Nein gesagt habe. Vielleicht. Aber sie war sehr freundlich. Also auch mit der Absage war sie sehr freundlich.
Total, aber ich finde das ein gutes Intro. Hallo, wir sind vier Familien und wir würden gerne Silvester feiern.
Ja, vielleicht wollten die bei mir Silvester feiern.
Das habe ich auch gedacht. Wollten die dein Haus mieten für Silvester.
Ja, mir ist gerade ewig... Ja, oh Gott, es tut mir leid.
Oh, das macht Geist. Also, solche Situationen sind Gold wert.
Ja, also ich habe ja schon Pakete angenommen, davon mal ganz abgesehen. Also,
in der Folge?
Ja, in irgendeiner Folge habe ich Pakete angenommen, schon zweimal, glaube ich.
Ja. Warum nicht? Kann man auch machen.
Ja, ja.
Zurück zum Thema. Ich hatte gerade noch einen Gedanken, wo wir gerade so ein bisschen über so Lebensweg gesprochen haben und so und dieses ein bisschen von einer Sache zur nächsten kommen und sich jetzt gar nicht so, also dieser klassische Karriereweg, dass man so sagt, man lernt was, dann macht man das und dann geht man in Rente. Das ist ja wer macht das heute noch?
Ja, das gibt's, glaube ich, gar nicht mehr.
Nee, genau. Und was ich mich so frage ist, hast du so das Gefühl, dass du jetzt mit Ponywurst, mit diesem Podcast, mit dieser Art zu arbeiten, dass du damit so ein bisschen Weg gefunden hast, vielleicht auch diesen Bock auf immer neue und verschiedene Sachen so ein bisschen zu vereinen und sinnvoll in eine Sache zu investieren?
Definitiv. Also ich bin so glücklich mit meiner Arbeitssituation wie noch nie vorher bei einer Arbeit.
Ja, das glaube ich.
Das muss man definitiv sagen. Das ist so, also einerseits das Selbstbestimmte kenne ich ja auch, aber trotzdem, natürlich habe ich auch Kunden. Ich mache ja auch Fremdproduktionen, wo du dann auch fremdbestimmt bist. Entschuldigung, ich trinke mal gerade einen Schluss.
Ja.
Du kannst derweil übernehmen, falls dir noch was einfällt.
Nö, aber fällt mir gerade tatsächlich so spontan nicht ein.
Okay, Entschuldigung.
Alles gut.
Fallen habe. Nee, aber ich hörte gerade den Frosch kommen.
Ja.
Nee, es ist wirklich so. Also dieses selbstbestimmte Arbeiten hatte man vorher auch schon kennengelernt, aber und du kennst es ja selber, mich interessieren halt Menschen. Menschen machen mich glücklich. Gespräche mit Menschen machen mich glücklich.
Ja.
Und das klingt halt auch so abgedroschen. Ich nehme aus jedem Gespräch ja was mit.
Ja.
Und auch aus dem Gespräch mit dir, wenn du mich fragst, fragst du mich ja Sachen, wo ich vielleicht selber noch nicht drüber nachgedacht habe. Das heißt, der Dialog ist ja auch
total.
Das Wichtigste, was wir Menschen irgendwie machen können, um Wissen zu vermitteln oder Meinungen sich zu bilden. Also ob du jetzt Politik nimmst oder sonst was, ist der Dialog das Wichtigste. Das klingt wie so ein politischer Appell.
Ja.
Aber
ja, du reibst dich ja an Leuten. Also du hörst was die sagen, das löst in dir was aus, du löst in denen was aus. Und in dem Moment, wo ich dich was frage, artikuliere ich ja auch meine Gedanken zu einem Thema, wie ich es ja sonst vielleicht nicht machen würde. Ich finde auch dieser Aspekt Mensch ist fast schon der Wichtigste. Und das ist halt auch das, was jetzt an Tech und Trara so Spaß macht. Weil gerade wenn du jetzt, ne, also wir sind ja eigentlich ein Tech-Magazin, Netzpiloten, da geht es eigentlich auch viel um Technologie. Aber irgendwie habe ich mich lange gefragt, was ist eigentlich der Unterschied von uns zu anderen Tech-Magazinen? The Wire, Wired oder The Verge, ne? Also die sehr auf der Technikschiene sind. Und es ist halt, das habe ich für mich dann so rausgefunden, eben genau dieser Punkt so, mit Menschen in Kontakt zu kommen und so, das Internet ist ja halt auch super dankbar in diese Richtung, weil also für Typen wie dich oder für mich auch, glaube ich, ist es ja so cool, weil das gibt einem ja so viele Möglichkeiten und es ist ja fast schon eine Voraussetzung, dass man eben nicht starr auf einer Sache unterwegs ist, um in diesem Bereich irgendwie erfolgreich zu sein, ist immer sowas, also subjektiv definiert erfolgreich zu sein. Und das macht halt so Spaß, finde ich, so dieses sich jede Woche mit dem unterhalten und es hat fast immer was davon. Ich habe immer das Gefühl, ich hatte gerade ein Coaching, weil viele meiner Gäste auch immer ein bisschen älter sind als ich.
Ich weiß hundertprozentig, was du meinst. Das geht mir auch so. Andererseits, wenn du das Internet da reinnimmst, ist es aber auch genau das Instrument, was uns wieder diesen Dialog teilweise wegnimmt.
Ja.
Also wenn, ich habe damals, als es losging mit der Flüchtlingswelle, hatte ich einen Freund auf Facebook, mit dem bin ich also so aus Kindheitstagen groß geworden, und der fing dann an, sehr spezielle Tweets, hätte ich fast gesagt, Nachrichten da loszulassen. Und ich habe dann überlegt, ob ich ihm da was zu schreibe, und der wohnt hier so 4 Kilometer weit weg.
Ja.
Und ich habe mich dagegen entschieden und habe mich auf einen Kaffee bei ihm eingeladen. Ah. Und ich habe mich mit ihm hingesetzt und habe mit ihm darüber gesprochen und versucht zu verstehen, wo kommt das her. Das Interessante war, dass ich zumindest ihm einen Aspekt mitgeben konnte, dass sein persönliches Leben überhaupt nicht angegriffen wird von den Flüchtlingen, die damals kamen. Also zu sagen, so, was ändert sich für dich ganz konkret? Alleine die Frage, jemanden zu sagen, anstatt sie einfach nur zu schreiben, wo derjenige nur sowieso eine Gegenposition annehmen wird. Das heißt, im Internet, wenn du schreibst oder auf Twitter, und deswegen finde ich das auch immer so, so interessant, niemand hat seine Meinung geändert, indem du ihm anschreist und sagst, du bist ein Arschloch.
Ja. So. Ich glaube sogar, ich würde noch einen Schritt weiter gehen und sagen, niemand hat seine Meinung geändert wegen einer Diskussion unter einem Tweet.
Ich kann mir vorstellen, dass jemand gewisse Aspekte mitnimmt.
Ja.
Aber ich finde ja auch dieses, da habe ich neulich drüber gesprochen, es gab so einen Ausdruck, Twittern gegen rechts, so, wo ich denke so, ja, das ist schön, dass man Menschen vielleicht auch zeigt, dass das nicht okay ist, aber das alleine reicht nicht. Nee. Es reicht nicht, einfach nur dahin zu gehen. Und ich könnte jetzt stundenlang darüber sprechen.
Ja, aber ich weiß total, was du meinst. Also gerade jetzt, wo ja auch viele gesellschaftlich sehr brisante Themen irgendwie unterwegs sind und so, da merkt man schon, dass diese ganze Online-Kultur, dass es halt entweder in sehr unkonstruktive Sachen abdriftet, oder ich habe auch das Gefühl, dass manche dann auch sagen, okay, ich poste dazu jetzt was, und dann wissen ja alle, wie ich dazu grundlegend stehe. Da muss ich auch gar nichts mehr machen. Also Thema Rassismus. Es ist gut, wenn man sich daran beteiligt und wenn man irgendwie auch so Farbe bekennt in dem Fall. Aber das alleine ist ja noch nicht die Arbeit, die getan werden muss, sondern der nächste Schritt kommt dann ja erst.
Nee, und interessanterweise, habe ich neulich da auch mit jemandem drüber gesprochen. Ich habe, glaube ich, 2001, habe ich mal ein Konzept geschrieben für eine große Umweltorganisation, also gemeinnützige Umweltorganisation, und zwar hieß der digitale Widerstand. Ja. Weil die das Problem hatten durch das Internet, dass Menschen nicht mehr auf die Straße gehen für Umweltthemen. Und die lebten davon, dass ihre PR von Demos kommt und Mitgliederschwund. Weil die Leute, damals fing das so an, dass du so Banner anklicken konntest und was für die Umwelt machen kannst. Kannst du immer noch machen. Kann man auch nebenbei noch machen. Nur jetzt gerade, wenn man das sich weiter rumzieht, reicht es nicht, die Petition zu unterschreiben. Und das Thema Klimakrise ist auch erst so groß geworden, als Menschen wirklich was gemacht haben, nämlich auf die Straße zu gehen. Und da reicht es nicht mehr, einfach nur den Tweet abzusetzen und das nochmal darüber zu ziehen.
Absolut.
So schön, wie sind wir da gelandet?
Keine Ahnung, aber das ist schon mal ein gutes Zeichen, dass wir uns diese Frage zwischendrin mal stellen können. Würdest du sagen, dass du bei dieser Art zu arbeiten, also dieser Kontakt zu vielen Menschen, dieses immer was mitnehmen können, also glaubst du, das wäre auch passiert, ohne dass es das Medium Podcast gegeben hätte?
Ja, aber das weiß ich nicht, vielleicht.
Richtig, richtig hypothetische Frage irgendwie auch.
Ja, vielleicht wäre das, keine Ahnung, also hätte es ein anderes Medium gegeben. Weiß nicht, für YouTube bin ich zu alt, wahrscheinlich so, also.
Boah.
Ja.
Wie alt ist Gronkh, weißt du das zufällig?
Keine Ahnung. Ja, vielleicht wäre es dann in Twitch gelandet oder sonst was, weiß ich nicht. Also, das ist wirklich sehr hypothetisch. Ich meine, das Schöne ist, das, was wir ja auch machen oder mit Menschen zu reden, das war ja auch vorher schon in meinem Privatleben vorhanden.
Ja.
Das heißt, ich habe an einem großen Tisch Menschen eingeladen und man hat da gesessen oder gegrillt, ob das einer war oder zwei oder sonst was. Ich habe mich ja auch vorher mit Menschen auseinandergesetzt. Ja. Aber das als Arbeit zu haben, ist natürlich Wahnsinn.
Das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen asozial an, aber mir fällt es sogar so noch leichter, weil das klingt jetzt trauriger, als es ist, aber prinzipiell, weil ich finde, wenn du in Situationen gehst, wo du unter Leuten einfach so als du selbst bist, dann bist du immer als du selbst so unmittelbar, und sobald du in einer Funktion irgendwie auf einmal bist, fällt es mir viel einfacher, weil ich sage, okay, alle akzeptieren gerade, ich bin hier, das ist jetzt gerade mein Job, Und jetzt kann ich einfach ich sein und losreden. Ich weiß nicht, was für eine Persönlichkeitsstörung man da rauslesen kann, aber ich glaube, man braucht die auch ein Stück weit vielleicht.
Da tauchen wir dann in der nächsten Sitzung wieder ein. Nein, ich weiß, was du meinst. Es ist natürlich so, dass gerade, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, als du deinen ersten Gast hattest, den du vorher nicht kennengelernt hast, also den du vorher nicht getroffen hast.
Erinnere ich mich, Finn Kliman war das.
Ach was, ja. Wahnsinn. Bei mir war es Sophie Rosentreter und die stand hier plötzlich vor der Tür und wir hatten ein Interview ausgemacht und das ist auch eine der ersten und auch eine der schönsten Folgen, alle Folgen sind schön, von Das Ziel ist im Weg, um nochmal das gesagt zu haben. Ja. Nein, aber die Aufregung und auch diese Funktion einzunehmen, das ich sag immer, sowieso Interview ist das falsche Wort.
Ich finde, das immer Gastgeber trifft es ganz gut.
Ja, ich finde, es ist ja auch eher, wenn mich jemand fragt, ist es nicht ein Interview-Podcast, den ich mache, sondern ein Dialog-Podcast.
Ja.
So,
ja.
Und da die Funktion einzunehmen, das ist dann schon, hilft ungemein. So, wenn du dann natürlich auch dementsprechend die Gäste hast, die darauf reagieren können und auch wissen, dass du da noch am Anfang stehst und den nicht gleich grillen.
Ja, absolut. Also ich finde auch. Und das war echt so immer meine Erfahrung. Also ich war auch beim ersten Mal war ich auch super aufgeregt. Aber irgendwie, dann geht ja doch immer so ein Schalter um und dann ist das in der Situation einfach so. Man hat so ein Mikrofon vorm Mund. Ich habe mal eine Zeit lang als Gästeführer in einem Museum gearbeitet, vor 40 Leuten so Führung gemacht, Witze gemacht, bla bla bla. Und das ging auch nur, weil ich dann dieses braune Shirt anhatte, was mir gesagt hat, ich bin jetzt hier der Gästeführer.
Wärst du sonst zu schüchtern gewesen, um vor 40 Leuten zu sprechen?
Nee, das ist ganz komisch bei mir. Ist gut, dass der Podcast gerade, dass du mich jetzt Fragen stellst, finde ich gut. Tatsächlich habe ich da, ich bin da komisch. Also eigentlich bin ich kein schüchterner Typ. Aber ich mochte zum Beispiel auch noch nie Stuhlkreise.
Ah, okay. Nee, also finde ich auch ganz fürchterlich.
Ja, ich hasse
ganz
das.
Schlimm, bis du dann dran bist und so. Oh. Auch so Vorstellungsrunden, weißt du?
Dann kriege ich
so
Schweißausbrüche.
Ja, in so Firmen, bis du dann dran bist, was sag ich jetzt und so weiter.
Ja.
Interessanterweise geht das ganz vielen so, die Öffentlichkeit suchen.
Ja.
Und bei mir ist das dann auf eine Art auch so, ich habe dann mal gesungen auf einer Bühne und mit einer Band.
Stimmt, du bist ja auch Musiker.
Ja, das ist zu vernachlässigen, definitiv. Aber das war halt auch, um seine Dämonen zu bekämpfen.
Ja.
In der Schule war ich so ein Typ zumindest in den ersten 4 oder 5 Jahren, wenn ich angesprochen wurde, bin ich knallrot geworden. Mhm. So.
Und das wird dann auch so ein Teufelskreislauf. Wenn man schon weiß, dass man rot wird, dann denkt man jetzt nicht.
Ja, aber ich habe mir dann so kleine Nischen gesucht, in denen ich besonders gut ein Gedicht auswendig gelernt habe.
Ja.
So, und das dann vorgetragen habe vor der ganzen Klasse, wo alle sagten, so, da. Oder dann auch Theater-AG oder sowas gemacht, halt, um diese Dämonen zu bekämpfen.
Das ist aber auch eine sehr offensive Strategie, aber
ja,
hat ja offensichtlich
da gibt es ganz viele. Also, wenn du Atze Schröder fragst, der war als junger Mann so schüchtern, dass der sich nicht in Kneipen getraut hat. Also bis irgendwie im hohen Teenager-Alter.
Krass, also ja. Was skurril ist, wenn man die Rolle, die er so als Comedian hat, bedenkt, ne? Weil das hätte man sich gar nicht vorstellen können bei ihm. Ja, also ich glaube, also was mir zum Beispiel immer geholfen hat, ist einfach zu wissen, ich werde gleich mega aufgeregt sein und vermutlich werde ich gleich rot werden und schwitzen. Und weil dann erwartest du das schon und dann überrascht es dich nicht mehr und wirft dich nicht mehr ganz so aus der Bahn. Und dadurch ist das dann immer, mir hat mal eine Professorin gesagt, wir hatten mal so, warum auch immer, Präsentationstechniken, ich habe Informatik studiert, ich weiß nicht, wie die das da reingekriegt haben, aber es war da drin.
Doch, ja, es wird immer wichtiger.
Ja, absolut. Und die meinte auch, das ist im Grunde, habt ihr ja einen kostenlosen Rausch. Also andere Leute gehen Bungee-Jumpen.
Mhm.
Und dabei kann man sterben und ihr müsst euch nur vor Leute stellen, das ist...
Es kann dir halt nichts passieren, also im schlimmsten Fall klatschen die Leute nicht oder sonst was, aber es gibt halt also die lockersten Situationen, wenn man da so ist. Ich musste mal eine Präsentation halten vor dem Vorstand eines großen Telekommunikationsanbieter, Mobilfunkhersteller, wirklich der komplette Vorstand da und ich musste eine Präsentation halten zu einem unglaublich großen Projekt, wo ich verantwortlich war und ich, es sind mehrere Projekte vorgestellt worden und du hast dann da eine Viertelstunde und darfst du erzählen, wie viel Geld hast du ausgegeben, wo geht das alles hin und ich hatte einen Anzug an natürlich, schön weißes Hemd, Krawatte und ich habe kurz vorher, wollte ich einen Müller Blutorangendrink trinken und habe den geschüttelt, hatte ihn aber vorher aufgemacht und hatte komplett 2 Minuten bevor es losging dieses mit Fruchtfleisch in den Haaren, das komplette Hemd, als wenn ich angeschossen worden ist, überall Fruchtfleisch auf dem Anzug und ich bin rein und habe gesagt, wissen Sie, was passiert ist? Sie kennen Müller, ja. Blutorangendrink, das ist Blutorangendrink. Ich mache jetzt trotzdem die Präsentation. Falls mir Fruchtfleisch aus den Haaren fällt, nehmen Sie es nicht so ernst. Das war die lockerste Präsentation, die ich jemals hatte.
Das glaube ich, ja.
So, weil da ist schon alles schiefgegangen. Was kann jetzt noch passieren? Ich könnte mir noch in die Hose pinkeln. Hätte keiner gesehen.
Ja, und wahrscheinlich hätten Sie alle gedacht, naja gut, passt ja jetzt dann auch irgendwie die logische Konsequenz.
Okay, das wäre ein bisschen peinlich.
Ja, das stimmt. Das wäre schon hardcore peinlich. Aber das ist, das merke ich auch bei Gästen ganz oft. Du bist jetzt ein super dankbarer Gast, weil du redest einfach und dir macht das Spaß zu reden. Aber manchmal hat man ja auch Gäste, die das überhaupt nicht gewohnt sind, die teilweise vielleicht auch sich Antworten schon vorgeschrieben haben. So. Und das,
ja?
Ja, hatte ich schon mal.
Wahnsinn.
Ja, und es ist, kann ich verstehen, wenn man mit der Situation nicht so firm ist, dass man dann auch das Richtige sagen will. Aber natürlich wünsche ich mir für den Podcast ein lebendiges Gespräch. Und da hilft es meistens einfach direkt so ein bisschen unpassende Witze zu machen. Dass einfach klar ist, ach so, das ist hier gar nicht so. Und dann danach entspannen sich Leute.
Okay,
so ein bisschen,
alles klar. Werde ich mir merken, unpassende Witze. Obwohl, wahrscheinlich mache ich auch jede Menge unpassende Witze.
Ja, also das Format ist, glaube ich, locker genug. Also das ist das, was ich meine. Aber ich finde es spannend, weil, also wenn wir nochmal so ein bisschen, wir sind gerade schon wieder sehr abgeschweift, was ich gut finde. Aber wenn man nochmal so ein bisschen zurück überlegt, so wir hatten ja so diesen Part, so okay, irgendwie das, was wir machen, das ist ja so ein bisschen möglich durch das Internet, also dass Podcasts sich so entwickelt haben, dass diese Technologien, die Mobilgeräte, dass das alles so weit fortgeschritten ist. Und das ist halt auf der einen Seite, nimmt es eben diese Menschlichkeit so ein bisschen raus. Und das hat sich ja auch so bis 2015, finde ich, so richtig so, und auch seitdem spitzt sich das ja immer so zu. Aber ich habe das Gefühl, auf der anderen Seite gibt es auch so eine krasse Gegenbewegung. Oder nicht?
Ja, Podcast ist natürlich eine Gegenbewegung dabei, weil man sagt ja zum Beispiel bei YouTube, ein Spot darf nicht länger sein als 3,5 Minuten, weil die Leute halt abschalten, es sei denn, es sind diese langen Formate wie irgendwie Knossi oder sonst was. Aber wenn du einen Film oder einen Spot, einen Werbespot machst, wenn der länger als 3 Minuten ist, dann schalten die Leute ab.
Ja.
So, und dann ist es so eine Gegenbewegung, dass Menschen bereit sind, einem Podcast zuzuhören, der nicht nur eine Stunde geht, sondern 2 Stunden und auch 3 Stunden. Und das ist das Schöne an diesem On-Demand-Format, dass du dir es ja selber aussuchen kannst, wann du, wo du dir so ein langes Gespräch anhörst. Und die Leute sind ja bereit dazu. Du siehst das an den Statistiken, dass selbst die Folgen, die bei mir irgendwie 1,5 Stunden gehen, dass die zu 85% oder 90% zu Ende gehört werden.
Ja, und wer mal ein YouTube-Video hochgeladen hat, weiß, dass das da gar nicht so ist. Nee, also da ist nach 4 Sekunden geht die Kurve
runter.
Aber
weil du kannst YouTube eben auch nicht mit in den Supermarkt nehmen. Ja. Das ist halt der Unterschied. Und wir haben keine große Talkradio-Historie in Deutschland. Also ja, da gab es immer Professor Dr. Markus und Domian und so weiter. Aber das sind ja ganz wenige.
Ja,
das
ist nicht so wie in Amerika, wo teilweise nur geredet wird.
So, das heißt, Menschen entdecken das heute. Also vor allen Dingen, ich habe meinen Vater dazu gebracht, der ist jetzt auch schon 80. Moment, ich muss kurz rechnen. Ja, der ist 80.
Ja.
Ich wollte schon sagen, dass er 81 ist.
Ich weiß das aber auch nicht. Nie aufs Jahr genau bei meinen Eltern.
Und der sagte, und auch ein anderer Freund von mir, der auch weit über 60 ist, sagte, verdammt, warum habe ich das nicht früher entdeckt? Mhm. Weil das ja so, ich kann mir ja die Themen aussuchen, kann es hören, wann ich will, wo ich will. Ja. Wie super ist das?
Ja.
Also, weil man Talkradio auch nicht so kannte.
Hörst du privat auch viel Podcast?
Nee, ich hasse Podcast. Nein, ich höre jeden Tag Podcast, ja.
Ich habe mich mal für mich selber gefragt, ob ich, das hört sich vielleicht dumm an, aber ob ich zu viel Podcast höre, ob es vielleicht mir gut täte, auch mal ein bisschen Stille zu ertragen.
Ja, da gibt es ja oft die Diskussion,
ja,
dass man sich halt den Tag vollkleistert. Wenn du gut damit klarkommst, ist das okay. Also ich habe jetzt das Phänomen, dass ich manchmal ohne Podcast nicht einschlafen kann.
Ja, das ist
ärgerlich. So, das ist halt, weil ich mir angewöhnt habe, Zeitsprung, den Podcast aus der Geschichte, hat nichts mit der Zeit zu tun, sondern da lesen sich 2 Historiker Geschichten aus der Geschichte vor und die reden so schön. Also der eine ist ein Wiener und die sind immer ruhig, da wird auch nie geschrien, da wird nie wirklich laut gelacht. Es ist wirklich sehr schön zum Einschlafen. Andererseits ist es so interessant, dass ich am nächsten Tag auch das, was ich beim Einschlafen hatte, nochmal zurückspule und zu Ende höre.
Das mache ich bei Hörbüchern auch immer. Ja, immer Lesezeichen und dann am nächsten Tag. Wobei ich höre tatsächlich zum Einschlafen nie Podcasts, weil die Podcasts, die ich höre, die will ich auch hören. Und ich habe auch eine ziemlich kleine, so eine Heavy Rotation, also wirklich, wo ich jede Folge immer direkt höre, wenn die rauskommt.
Ja, kenne ich.
Aber hat, glaube ich, jeder. Zum Einschlafen höre ich tatsächlich richtig oft Kinderhörspiele. Also
ja, das gibt es viele und ich habe das eine Zeit lang auch mal gemacht, weil meine Freundin damals immer drei Fragezeichen gehört hat oder TKKG.
Ja, genau. Oder wenn es mal richtig hart ist, dann auch mal Bibi Blocksberg.
Wow, Benjamin, da könnte ich, glaube ich, nicht einschlafen.
Doch, doch. Das geht super, weil der Plot ist so belanglos, das ist völlig egal. Du kannst, also da passieren Sachen, die auch nicht in echt passieren. Ich habe darüber herausgefunden, dass von allen Kinderhörspielen das beste Intro das von Bibi und Tina ist.
Ist es so?
Hört es euch an, es ist ein mega Ohrwurm.
Also ja, es gibt ein altes und ein neues, glaube ich, oder?
So tief bin ich noch nicht drin.
Alles klar.
Aber das ist, also ich habe letztens, sind wir spazieren gegangen. Und dann hörte ich so ein Kind im Kinderwagen das grölen und ich habe instant so mitgegrölt. Und ich so, ja, das sind Bibi und Tina.
Ja, ich kann das liebe Grüße an Franziska Weiß an dieser Stelle. Die hat, ich glaube, die Mutter gespielt bei Bibi und Tina auf Amazon Prime. Ach, war krass. Bei mir auch schon im Podcast.
Oh. Ja. Ja, du hast auch eine beeindruckende Gästeauswahl, muss man sagen. Also aber gut, wie viele Folgen sind es jetzt mittlerweile? In
88 reguläre plus 7 Sonderfolgen plus 2 wie habe ich die genannt? Boxenstops. Da kam Joe Fischer, der Fotograf, vorbei und dann haben wir so 10 Minuten aufgenommen.
Ja, cool.
Das hat aber nicht so, also das Format funktioniert halt nicht. Die Menschen wollen die langen Folgen hören. Und die 7 Sonderfolgen waren von der Tour mit Mickey Beisenherz, Apokalypse und Filtercafé in 2019.
Ja, okay.
So, ja, da sind schon inzwischen, also ich, wie gesagt, ich wundere mich halt teilweise auch, was ich für Gäste im Podcast hatte schon.
Ja, es ist, also ich war echt erstaunt, als ich das so gesehen habe. Du meinst auch vorhin, dass du manchmal nicht einschlafen kannst vor Lachen, weil du denkst, das ist so krass, dass das funktioniert hat.
Ja, es ist manchmal schon sehr komisch. Also dann, ich hatte neulich, und wenn das hier ausgestrahlt wird, hat man das schon gehört, hatte ich Achim Reichel hier, den Musiker. Könnte dir jetzt vielleicht nichts sagen.
Nee, tut's auch nicht.
Nee, der war mit den Beatles und den Stones auf Tour.
Ah, krass.
Der ist 76 und hat mal einmal sind einmal durch sein Leben gewandert und ich kenne den halt. Ich habe zu seiner Musik, der hat mal so psychedelische Musik gemacht, der war seiner Zeit immer 5 Jahre voraus. Und ich habe die ersten Male gekifft zu seiner Musik.
Krass.
Und dann sitzt da diese Legende in dem Stuhl, in dem du gerade sitzt.
Auch
und
das ehrt mich natürlich.
Du sprichst halt über sein Leben und das ist halt, da gehst du halt einfach selig raus. Und der sitzt dann bei dir noch am Esstisch oder im Garten danach und man trinkt noch irgendwie einen Kaffee zusammen und unterhält sich über Social Media, wir haben uns über Instagram unterhalten und dann drückt er dir sein Buch in die Hand und schreibt dann noch eine Widmung rein. Und da geht man sehr, sehr selig ins Bett. Also
ja, das glaube ich.
So, da gibt's halt immer wieder so Sachen, wo da Momente, wo dann plötzlich Michael Mittermeier, den ich wirklich nur einmal vorher gesehen habe auf der Tour mit Mickey, der steht dann hier plötzlich in deinem Vorgarten und sagt, Loffi, endlich sehen wir uns wieder. Und das ist halt so, ja, also ich bin ja selber auch Fan, das ist ja das Schöne.
Ja.
Und da gibt es halt ganz, ganz selige Momente.
Eigentlich hast du jetzt ja so ein bisschen die luxuriöse Situation, dass du so genau zwischen dein Podcast ist groß genug und du bist vernetzt genug, als dass diese Leute auch zu dir kommen und dass die Bock haben, hier ihr Gast zu sein. Und gleichzeitig bist du aber ja noch nicht, also so prominent, dass das, also dass du auch noch Fan sein kannst. Das ist doch eigentlich ideal, oder nicht?
Ja, vor allen Dingen das Interessante ist ja, selbst diese, ich sag jetzt mal, diese Mini-Prominenz, die man irgendwie mitkriegt durch Instagram oder sonst was. Man kann das mit 47, glaube ich, ein bisschen entspannter sehen, als wenn dir das mit 17 passiert oder 18.
Ja, das
da habe ich ja nun auch schon mit Menschen gesprochen und wenn man sich jemanden anguckt wie Florian Wahlberg, der früher in der Boyband mit 17, 18 durch die Decke gegangen ist und den halt so ein früher Ruhm halt auch komplett erstmal aus der Bahn geworfen hat, oder Oli P.
Ja.
Also du kannst halt anders damit umgehen, mit dieser Mini-Prominenz, aber ja, das ist eine angenehme Situation. Also
ja, das glaube ich. Ist dieses Quereinsteiger-Thema, ist das für dich super präsent oder ist das was dich ganz viel beschäftigt oder hast du das jetzt sozusagen durch den Podcast schon so ein bisschen austherapiert?
Nee, also das begleitet mich immer. Also Quereinsteiger ist großartig. Das ist ja auch ein unglaublicher Vorteil, als Quereinsteiger irgendwo reinzugehen oder auch wenn man einfach Sachen macht. Also ich habe es ja, wenn du Entscheidungen triffst, dann weißt du, ob es die richtige war oder nicht. Ja. Also keine Entscheidung zu treffen ist halt das Schlechteste, was du machen kannst.
Geht, glaube ich, auch gar nicht, ehrlich gesagt.
Doch, es gibt Leute, die machen keine Entscheidung und dann werden Entscheidungen für sie getroffen.
Ah ja, okay, gut. Also für mich, in meiner Welt trifft man damit immer automatisch eine Entscheidung, genau. Nur oft also, nicht die, die man will.
Ja. Genau, und das ist so das Schöne, dass du ja auch, je öfter du auf die Schnauze fällst, desto weniger Angst hast du, weil dir wird halt nicht der Kopf abgerissen. Ja. Selbst wenn du mit einer Firma pleite gehst, steht nicht am nächsten Tag jemand bei dir in der Wohnung und nimmt dein Bett mit. So, ja. Also das zu lernen, macht dich natürlich auch entspannter und Sachen zu probieren und zu merken, ja guck mal, das kann man ja sich alles anlesen und das kann man ja alles mal probieren und üben. Das, also das begleitet mich mein Leben lang. Also auch, da ist ja kein bei diesem Quereinsteiger, da ist ja kein schlechtes Gefühl dabei. Da bin ich ja eher stolz drauf, dass man das machen kann.
Ja. Ja, ich habe da nämlich so im Vorfeld so ein bisschen drüber nachgedacht und habe mich dann auch gefragt, so was meine Assoziation so zu diesem Quereinsteigen ist. Und irgendwie war das in meinem Weltbild immer so, man macht ganz lange eine Sache und dann reißt man irgendwann das Ruder so um 180 Grad, geht ins Kloster, klettert auf dem Himalaya,
lässt. Nee, das ist Aussteiger.
Das stimmt. Das war Aussteiger. Das war Into the Wild, ist das. Ja. Aber weißt du, also man geht da nochmal komplett irgendwo rein und dann habe ich gedacht, eigentlich ist das ja gar nicht mehr so. Eigentlich bedeutet jetzt ja Quereinsteigertum eben genau das, dass man eigentlich schon immer dem nachgeht, wo man Bock drauf hat. Also ich glaube, dass Leute sich zwingen, so eine Sache so durchzuziehen, ich glaube, das wird immer weniger, oder?
Ja, das ist natürlich auch, das kann ich vor allen Dingen auch gar nicht unbedingt für die jüngere Generation beantworten. Natürlich ist nicht mehr dieser klassische Weg, du machst die Lehre, dann bleibst du bei der Bank und bist da bis zur Rente. Der ist schon lange vorbei, aber es ist natürlich auch in dem Alter, in dem ich mich so kurz vor 50 gerade befinde, ist das bei vielen natürlich auch die sogenannte oder früher genannte Midlife-Crisis. Sie einfach denken so, Mensch, was mache ich hier eigentlich? Ist das sinnvoll? Macht mich das glücklich?
Ja.
So will ich das jetzt die nächsten 10, 15, 20 Jahre machen?
Ja.
So, und da denken halt relativ viele um in meinem Alter. Aber ich glaube, auch wenn du jetzt als Berufsanfänger anfängst, und das ist natürlich auch kommt drauf an, wo du wohnst, ne? Sind da viele hippe Agenturen, dann kannst du da eben mal anfangen vom Empfang oder Praktikant und wirst irgendwann Kreativdirektor. Das gibt's auch immer noch, so komplett Quereinstieg in der Branche zu einem Beruf, den du nicht studiert hast. Aber wenn du jetzt Ich sag mal, in einer strukturschwachen Region arbeitest und da gibt's einen Schlosserbetrieb und dann gibt's einen Bäckerbetrieb und dann gibt es noch irgendwie einen Bauern, dann kannst du da auch einen Quereinstieg machen. Das ist nur unglaublich schwerer.
Ja, das stimmt. Man vergisst oft, also ich vergesse oft, dass man ja in so einer, doch ja irgendwie in so einer Bubble dann irgendwo ist. Ne?
Klar,
und dass natürlich nicht jeder diese Chance hat, das stimmt schon.
Und auch also die wirklichen sozialen Netzwerke, die man hat, also nicht im Internet, sondern die.
Ja,
stell dir vor, du würdest morgen deinen Job verlieren.
Ja.
Wüsstest du 7 bis 10 Leute, die du anrufen könntest und sagen kannst, Mensch,
hast du einen Job?
Soll ich nicht bei dir in der Agentur anfangen? Du weißt ja ungefähr, was ich machen kann.
Ja.
Wenn du das nicht hast, ich habe das auch immer verglichen mit auch wo du reingeboren wirst, wenn du in eine sozial schwache Gegend und sozial schwache Familie reingeboren wird, da wird es wenig Leute geben, wo deine Eltern sagen, Mensch, fang doch hier bei Onkel Jochen an, der hat doch irgendwie einen Betrieb, da kannst du doch irgendwie eine Lehre machen. Weil wenn alle um dich herum arbeitslos sind, wird es keinen Onkel Jochen geben, der einen Betrieb hat.
Ja, dann musst du dich da selber so rausstrampeln. Ne?
Ja, und das ist halt nämlich auch dieses, alle Chancen sind gleich oder jeder hat die gleiche Chance, ist halt definitiv nicht so.
Hat es nicht Till Reiners mal ganz gut auf den Punkt gebracht mit irgendwie dieses, ja, jeder ist seines Glückes Schmied, aber nicht jeder ist Schmied? So?
Ja, das finde ich ganz schön. Ja,
finde ich auch ein ganz
nicht jeder hat einen Amboss in der Nähe, würde ich sagen. Also
ja, das hat man jetzt ja auch, ja genau, oder nicht jeder hat einen Amboss in der Nähe. Das hat man jetzt ja auch durch Corona total, was so Schulen und so angeht, gemerkt. Wir hatten ja auch ganz am Anfang von diesem Podcast mit Julia Freudenberg gesprochen. Die macht die Hacker School. Das ist so ein Verein, der hilft halt Jugendlichen dabei, programmieren zu lernen so und einfach dieses Thema so ein bisschen näher zu bringen. Und die meinte auch, das ist halt super blöd, weil es hat halt nicht jede Familie einfach überhaupt einen Laptop zu Hause. Homeschooling, dann gibt es irgendwie ein Smartphone und so. Und allein die Leute, denen das fehlt, die werden ja schon abgehängt oft.
Ja, oder du hast die DSL-Leitung nicht, mit der du schnell irgendwas runterladen kannst. Ja.
Oh, und dann hast du einen schlechten Ping beim Online-Spielen. Das ist
ja,
mega
nervig. Ja, das ist nervig, wenn Quake ruckelt. Oder, spielt man das noch?
Nee, wollte ich gerade sagen, Quake. Ich glaube, ja. Obwohl, also doch, spielt man schon noch, aber ist nicht mehr so ein Riesending auf jeden Fall.
Ich wäre, also wahrscheinlich, ich war mal im Jahr 2000, 2001, war ich mal Platz 7 der Weltrangliste bei Unreal Tournament.
Ah, ja.
Modded Games. Platz 7 der Weltrangliste für eine Woche. Wahrscheinlich könnte ich heute mit den Skills von damals sehr viel Geld verdienen.
Ja, also wenn du jetzt nochmal eine Fortnite-Karriere startest, vielleicht ist da noch was drin.
Es ist einfach nicht, nee
vergiss es. Ist, ich glaube auch, also da ist man eigentlich, ich glaube, wenn man das vor 20 nicht anfängt, dann ist man raus, ehrlich gesagt. Also da ist es, glaube ich, zu spät für. Dann würde ich gerne mal so langsam zur ersten Rubrik dieses Podcasts vorrücken. Und zwar haben wir ja in diesem Podcast wiederkehrende Elemente. Das soll man ja so machen, wurde mir mal gesagt oder habe ich mir mal so überlegt. Und eine dieser Rubriken ist, was hast du zuletzt gegoogelt? Das ist einfach eine Frage, die meistens eine etwas aussagekräftigere Antwort hervorbringt als, wie geht's dir? Weil da wirst du sagen, ja gut, und dann haben wir das Gespräch erstickt. Ist halt schwierig, weil wir jetzt gerade nicht unsere Browserverläufe checken können. Ich muss auch noch so ein bisschen überlegen, deswegen rede ich gerade die ganze Zeit weiter.
Du hast es. Ja, ich hab's. Ich habe die Gelbe Flotte gegoogelt.
Das musst du mir bitte erklären.
Ja, die Gelbe Flotte, sorry, ich mache schon wieder Werbung für Zeitsprung.
Das macht
den Podcast, wo sich zwei Historiker sich eine Geschichte erzählen. Und zwar die Gelbe Flotte war während des Krieges zwischen Ägypten und Israel, haben 15 Schiffe 8 Jahre lang von, ich glaube 65 oder 66, vielleicht 67 bis irgendwann in den 70ern, haben 15 Schiffe 8 Jahre lang im Suezkanal festgesteckt.
Oh.
Und das waren 2 deutsche Schiffe dabei, ganz international, also sowohl Ostblock als auch Westen. Mhm. Die wurden dann auch nicht angefasst und durch den Wüstensand waren die so gelb.
Krass.
Und da haben die ganze Zeit, diese ganzen 8 Jahre auch Crews drauf gelebt.
Oh Gott.
Auch die Deutschen wurden dann ausgetauscht, die Crews, und die hatten dann so Sachen wie Äpfel aus Australien geladen und haben dann natürlich bei der Reederei angerufen und gesagt, Mensch, wir können gar nicht so viel Äpfel essen, wie wir jetzt, die vergammeln uns im Frachtraum, können wir die wenigstens in den Suezkanal schütten?
Ja.
Und dann haben die Ägypter diese Äpfel da rausgeholt und die sind dann nicht rausgekommen und haben dann aber auch so eine Community gebildet, diese 15 Schiffe und die Besatzung, dass die zum Beispiel sich sonntags immer getroffen haben zur Kirche, ich mache so 2 Hasenohren, und haben dann da alle zusammen gegrillt und gesoffen.
Ja, geil.
Hatten natürlich auch Fleisch und Kühlung und so weiter, alles durften dann an ihre Ladung ran und haben dann auch eigene olympische Spiele veranstaltet mit den Schiffen.
Geil.
Haben auch so Segelregatten gemacht, haben Segelschiffe selber gebaut und so weiter. Unglaublich interessant, die Gelbe Flotte, und das habe ich mir dann nämlich nochmal auf Wikipedia durchgelesen.
Das ist crazy.
Ja.
8 Jahre lang, das ist ja wie so ein Mikrostart.
Genau, ja. Und da gibt's auch so Augenzeugen, gibt's auch, glaube ich, eine Doku zu. Mhm. Unglaublich interessant. Die Gelbe Flotte, hatte ich noch nie was von gehört.
Ja, ich guck mal, ob ich die Doku finde, verlinken wir die, weil das hört sich mega spannend an.
Oder verlinkt die Folge von Zeitsprung, wo das erzählt wird, weil die sprechen dann auch über die, ja.
Okay, dann verlinke ich die. Ich habe gerade nebenbei überlegt, was ich zuletzt gegoogelt habe. Es ist nichts Spektakuläres. Ich habe irgendwie mein ganzes Pulver schon verschossen in den letzten Folgen. Also halt immer so Arbeitskram, aber das ist jetzt, glaube ich, nicht so spannend.
USB-Kabel von Hama.
Hast du also? Nee, das tatsächlich nicht. Ich glaube, so das Letzte, also das unmittelbar Letzte, was ich google, ist tatsächlich einfach der Fußweg von der Bushaltestelle hierher.
Ah, den darfst du aber nicht verraten.
Nein, das mache ich nicht, aber das war das Letzte, was ich gegoogelt habe, weil ich habe dann, also der Weg war gar nicht so weit, aber ich wusste nicht, wie ich hier hinkommen soll, und aber das ist jetzt nicht so spannend. Also deine Antwort war
deutlich spannend. Aber auch, also ich weiß nicht, vielleicht habe ich danach auch noch irgendwelche Namen gegoogelt von irgendwelchen Menschen, aber das habe ich wieder vergessen, und das ist wirklich das Größte, was ich in letzter Zeit gegoogelt habe, wo ich dann auch wirklich wissen wollte, was war da passiert, wollte Fotos sehen und so.
Ah, okay. Ja, das ist immer so ein bisschen, finde ich, die Schwierigkeit, weil Fragen stellen, also ich musste auch echt richtig erst lernen, dass man, also generell dieses Ja- oder Nein-Fragen stellen, dass das nicht so schlau ist, wenn man das in einem Gespräch macht. Passiert mir aber immer noch extrem häufig tatsächlich. Und dann, die Frage hat mir nämlich eine Kollegin früher immer gestellt, und wir hatten uns auf der Arbeit halt, man hat sich dann immer so gesehen zwischen den Führungen, und dann war immer so dieses, ja, wie geht's? Und dann sagt halt einer, ja, mir geht's gut, und das ist irgendwie langweilig, und meistens kommt man darüber dann irgendwie auf ein ganz, ganz anderes Thema. Finde ich irgendwie spannender als so dieses dieses klassische Smalltalk-Ding.
Ja, ich meine, das Krasse ist ja auch vor allem im Englischen, wenn du mal in Amerika oder bei Engländern warst, how you doing, wenn du denen eine Antwort gibst, dann die so, was?
Ja,
das interessiert mich gar nicht.
Ich hasse das, weil ich komme mir, auch wenn ich das weiß, ich komme mir immer so unhöflich vor, wenn ich die dann ignoriere und dann, how are you doing? I'm fine. And you? And then,
Nee, mein Fuß tut weh und dann bin ich von dieser Bushaltestelle ewig gelaufen. Und alle so, oh Gott, kann der bitte aufhören zu erzählen? Die Frage war rhetorisch.
Ja, aber eigentlich ist es auch so bescheuert. Und wie geht's? Ja, gut. Also, es interessiert mich nicht wirklich, wie es dir geht, weil sonst würde ich, also sonst würde ich das nicht so fragen.
In der Regel. Aber das ist halt einfach mal so. Wir sind ja auch Gewohnheitstiere.
Das stimmt, ja.
Was war die Frage?
Und dann kommen wir direkt zur zweiten Kategorie. Die schließen immer direkt aneinander an. Und das ist, ob du irgendeine Empfehlung an unsere Hörer hast. Hast du irgendwas, was dich begeistert hat, wo du sagst, das ist cool, das möchte ich den Tech und Trara-Hörern mitgeben, das könnte vielleicht auch Netzpiloten interessieren, wo du sagst, das hat mich irgendwie umgehauen. Das kann auch was sein, was es schon ganz lange gibt übrigens. Es muss jetzt nichts super Innovatives sein.
Um Gottes Willen. Ja, ohne jetzt irgendwie Eigenwerbung für Podcasts zu machen, muss ich mal überlegen. Was hat mich... In den letzten Jahren das Beste, was ich habe und was ich auch täglich benutze, was ich allen empfehlen kann, sind kabellose Staubsauger, Akkustaubsauger.
Ah, so Dyson und so.
Ja, ich wollte jetzt keine Marken nennen, es gibt ja auch ganz viele andere Marken, aber wirklich, das ist das Beste, was man sich zulegen kann.
Ja, das glaube ich.
Weil du jeden Tag, du siehst irgendwo was und sagst, ja klar, nimmst das Ding von der Wand, saugst das weg. Das andere ist, ich habe einen Saugroboter mir gekauft während der Corona-Zeit, weil meine... Reinigungsfachkraft nennt man das, die sonst alle zwei Wochen kommt, nicht kommen konnte, weil die in einem anderen Land festhingen.
Okay.
Und dann habe ich mir einen Saugroboter gekauft und das ist auch super, weil das bringt so eine Grundreinheit, ich klinge auch wie jemand mit Waschzwang, aber nein, das bringt wirklich so eine Grundreinheit rein. Du hast es ja bei mir gesehen, das ist relativ groß und wenn man das alleine putzen muss.
Das ist Arbeit, ja.
Und so ein Saugroboter nimmt nämlich den Staub einfach weg, wenn du den jeden Tag fahren lässt vom Boden. Und dann hast du auch viel weniger Staub überall sonst rumliegen.
Ja,
stimmt. Das ist das, was mir aufgefallen ist. Und so ein Saugroboter macht Spaß, frisst aber auch Kabel.
Ah, ja gut, das wäre bei mir tatsächlich ein Problem.
Also, ja, ich musste umstellen.
Ja, also wir haben da lustigerweise bei mir zu Hause letztens auch drüber diskutiert, weil auch dann kam die Idee auf, ob man sich nicht einen kabellosen Staubsauger anschaffen sollte.
Ein kabelloser oder ein Roboter?
Nee, erstmal den kabellosen Staubsauger. Genau. Und dann war ich so, ja, aber wir haben ja einen Staubsauger. Der funktioniert doch. Und ich meine, man muss dazu sagen, ich wohne in einer Wohnung, also du hast ein paar Quadratmeter mehr als ich jetzt zu Hause. Das heißt, ich finde es jetzt nicht so dramatisch, die... mit einem normalen Staubsauger zu putzen. Aber wie du schon sagst, bist du so einen normalen Staubsauger rausgeholt, dann musst du das Kabel reinstecken. Genau. Dann machst du und dann, oh, jetzt muss ich das Kabel umstecken.
Ja, und dann hat der so einen langen Schlauch und dann ziehst du den hinterher. Und welche Steckdose nehme ich? Ach Quatsch, da sind die Batterien gerade drin.
Ja.
Dann ziehe ich die raus und dann lädt das nicht. Das ist wirklich diese ganzen kleinen Schritte, diese Prozessschritte, bis du saugst.
Ja.
Fallen halt einfach weg.
Und vor allen Dingen ich kann mir vorstellen, dass so ein Akkustaubsauger, dass der halt auch macht, dass du mal eben was wegsaugst.
Genau.
Also wenn du krümelst irgendwie vielleicht, weil du einen Toast im Gehen isst und dann denkst, ach komm, dann mache ich die halt schnell weg und dafür hole ich nicht aus der Abseite dieses...
Nein, genau, dieses wahnsinnige Gerät, was dann hinterher wirklich... Akkusauger sind die Zukunft.
Hast du noch so Haushaltsgegenstände, die du schon immer hast? Also seit du... Na gut, das ist...
Seit ich ausgezogen bin, ich glaube schon. Ich glaube, irgendwas habe ich bestimmt, aber frag mich nicht, was es ist. Also, ja, das meiste habe ich aber auch überholt. Also, ja.
Du wohnst aber, glaube ich, auch schon ein paar Jahre länger nicht mehr bei deinen Eltern als ich jetzt.
Richtig, ja. Richtig. Das ist, letztes Jahr bin ich da ausgezogen.
Ja, mit 46 bin ich den Schritt gegangen. Ja, genau. Da habe ich gedacht, Unabhängigkeit könnte mal ganz gut sein.
Nee, aber also ich habe bestimmt noch irgendwie einen Teller oder irgendwas, was das überlebt hat oder eine Tasse.
Ich habe auch gerade, daran gedacht, irgendwie, weil diesen Staubsauger habe ich schon, den hat mir mein Vater irgendwie zu meiner ersten eigenen Wohnung, also nicht geschenkt, er hat ihn einfach dann da gelassen. Ich habe viele Sachen so bekommen tatsächlich. Also ich habe auch eine PlayStation mir mal ausgeliehen seit 6 Jahren. So,
nie wieder. Jochen, wenn du deine PlayStation wieder haben willst, dann weißt du, wo du hinschreiben musst.
Ja, hast du das auch geschafft?
Nein, ich habe nur gerade.
Ja, kann ich vielleicht Janni, also einer meiner ältesten Freunde, dessen PlayStation 3 habe ich noch. Er weiß das aber auch.
Ja, er hat aber auch die 4 und die 5 schon bestellt.
Er hat die, ja genau. Ja, die hat er auch schon wieder irgendwo anders. Also ja, ist da nicht so gut drin. Nee, aber eine Mikrowelle. Ich habe mir in meiner ersten WG habe ich mir eine Mikrowelle gekauft mit einem, das ist auch völlig bescheuert, da haben wir uns eine 20-Euro-Mikrowelle zu zweit gekauft. Weil wir gesagt haben, ach, 20 Euro ist mir jetzt echt zu viel.
Das ist krass, dass die 20 Euro schon da gekostet hat, also so wenig.
Ja, die wird super billig, die hat noch nicht mal eine Wattanzeige.
Okay, sehr gut.
Also du kannst nur kalt oder warm einstellen. Und die habe ich immer noch und die funktioniert einwandfrei. Ich sehe nicht ein, ich bin was bei Haushaltsgeräten, also gerade so Technik kaufen macht ja auch echt Bock. Das mögen wir, glaube ich, alle. Und so bei Haushaltsgeräten hasse ich das, weil das ist so praktisch, weißt du, das macht keinen Spaß.
Ja, obwohl es gibt halt so gerade wenn du dann selber anfängst zu kochen und Sachen zu machen, wo du dann wirklich auch mal sagst, ich habe zum Beispiel einen Mixer, der hat 2 PS, da kannst du halt alles reinschmeißen. Ich sage jetzt die Marke nicht,
ja.
Aber da kannst du wirklich alles reinschmeißen. Gefroren, theoretisch kannst du da gefrorenes Steak reinwerfen und der wird das häckseln. Oder dein cool. iPhone.
Ja.
Und das macht halt Spaß, wenn du mal so 2, 3 Mixer kaputt gekriegt hast und sagst ich hätte gern mal einen anständigen.
Ja gut, fürs Kochen, also ich koche tatsächlich auch ganz gerne und auch viel, dafür sehe ich es auch ein. Ich meine aber jetzt wirklich sowas wie eine Mikrowelle oder ein Staubsauger, das ist immer so dieses...
Wart ab, bis du den Akkustaubsauger hast,
ja.
Weil das ist wirklich, das verändert dein Leben.
Ja.
Das klingt total dramatisch und First World Problems.
Nee, das ist schon auch ein wichtiges Problem. Vor allen Dingen, wenn man einen Hund hat, also haben wir auch vorher gesprochen, wir haben jetzt auch gerade, diese Haare sind überall.
Richtig und deswegen... Idealerweise die Kombination aus Roboter und Akku-Staubsauger.
Ich verlinke noch mal ein paar Netzpilotentests von beiden. Also sowohl kabellosen als auch Saugrobotern haben wir nämlich ein paar Mal so. Also nicht ich leider. Das hätte ich
ich zeig dir gleich mal meinen, weil meiner sieht aus wie Darth Vader und der macht auch Geräusche wie Darth Vader.
Du hast auch ein R2-D2 im Flur.
Ich habe auch ein R2-D2
im Flur. Da bin ich sehr neidisch. Ich
bin Berufsjugendlicher.
Ja.
Auch wenn ich so alt bin wie dein Vater.
Das hindert den auch nicht daran. Mein Vater hat das auch immer verstanden und dann war Weihnachten und dann habe ich eine BB-8 Kuchenform bekommen und dann meinte er, ich back leider nicht,
weil
ich liebe Kochen, ich hasse Backen und er meinte, ja ich hatte die Wahl zwischen dem Master Sword von Zelda und der BB-8 Kuchenform und ich dachte, ah, schade, ich hätte so gern das Master Schwert gehabt.
Aber du kannst damit auch Burger Patties machen.
Mit der Kuchenform glaube ich nicht, weil die ist größer als mein Kopf.
Also okay, ja, dann so ein Mad Eagle für eine große Party.
Kann man auch machen, ja.
Wir haben die veganen Hörer verloren.
Ja, definitiv, die sind weg. Ich überlege parallel die ganze Zeit, was ich noch empfehlen kann, weil es mir, wir haben jetzt auch über 30 Folgen und ich habe jetzt 30 Mal was empfohlen und manchmal habe ich auch 2 Sachen in einer Folge empfohlen, was rückblickend ein Fehler war tatsächlich. Mir gehen langsam echt so ein bisschen die Ideen aus. Was ich aber tatsächlich empfehlen kann, doch, mir fällt was ein, ist was völlig anderes. Man hat ja so, also ich weiß nicht, ob du viel, sitzt du viel am Schreibtisch?
Ja, schon auch.
Und da braucht man ja immer mal so einen Ausgleich. Ich habe jetzt auch bei dir gesehen, du hast durchaus auch so Sachen, mit denen man das ausgleichen kann. Ich bin jetzt nicht so der Sportfreak, aber Jojo spielen.
Ja, doch, habe ich vor ein paar Jahren mal wieder probiert und macht wirklich sehr viel Spaß.
Das macht Bock. Und vor allen Dingen, wenn man jetzt nicht nur 3 Euro, sondern vielleicht 15 ausgibt, kriegt man auch so ein Jojo mit Kugellager und so.
Ja, und so ein Profi-Jojo, was man früher mal haben wollte.
Ja,
ne?
Mit so Aluminium, wo man sich, wenn man dumm ist, auch echt die Zähne ausschlagen kann. Und da kann man richtig... Das macht richtig Spaß.
Das Lustige ist, dass man ja irgendwie so als kleines Kind immer solche Sachen gesehen hat und sie sich nicht leisten konnte. Und plötzlich stehst du da und denkst so, ja, was, 20 Euro hier für ein Master-Jojo? Klar, kaufe ich dann mal.
Und dann kann man auch noch sagen, das ist ja auch sinnvoll.
Ja.
Sonst es ist kein Bildschirm, es ist sinnvoll. Das ist mittlerweile immer so meine Legitimation für alles eigentlich.
Ja, also ich habe so ein Balance-Board mir gekauft.
Ja.
Das ist mega, vor allen Dingen gerade für... Die älteren Hörer, das macht so die Muskeln, die man sonst nicht benutzt, egal ob man läuft oder sonst was, sondern die zur Balance da sind, sowohl im Fuß als auch in der Wade. Und das sind die Muskeln, die du brauchst, damit du später nicht auf die Fresse fällst, wenn du alt bist. Das heißt, auch mein Osteopath hat mir gesagt, fang das an, also ich bin früher sehr viel Skateboard gefahren, mir fällt das auch leicht, aber fang das an, bevor du 50 wirst und zieh das durch, weil das sind genau die Muskeln, die du später brauchst, wenn du über 60 bist und dann der Stand nicht mehr so fest ist, dass du nicht auf die Fresse fällst.
Okay.
Das andere, was du machen kannst, ist tanzen.
Oder Slackline vielleicht auch?
Slackline habe ich im Garten, bin ich nicht so gut drin, ist echt blöd. Ich habe mich entschieden, sie zu verschenken.
Ja.
weil ich einmal draufgestiegen bin und es war niemand um mich rum und ich bin dann runtergefallen mit so einem, wenn du da runterfällst, fliegst du ja noch so peitschenschlagmäßig weg und dachte so, okay, wenn ich mir jetzt die Hüfte hier hinten im Garten breche.
Ist scheiße.
Ist so richtig scheiße. Vor allen Dingen dachte ich dann so, denkt man ja dann weiter, vielleicht bin ich auch auf den Kehlkopf gefallen, habe mein Telefon nicht dabei, lieg dann hier hinten im Hochsommer und verdurste und irgendwann fängt an, mein Hund mich zu essen. War so dieses...
Das escalated quickly irgendwie so.
Das war so...
Witzig, wenn das deine Gedankenkette war, während du im Laden stehst und denkst, kaufe ich mir jetzt die Slackline? Nee, ich möchte nicht von meinem Hund gegessen werden.
Ja, aber es war so, als ich runterfiel, war quasi in der Luft, habe ich diesen Gedanken gehabt.
Ah, okay.
Also das,
schnelles Gehirn. Also. Ja, mir ist letztens tatsächlich genau sowas, also nicht, mein Hund hat mich nicht gegessen, aber auch Skateboard, ich bin früher auch Skateboard gefahren und habe ich mir mal wieder eins gekauft und gedacht, geil, jetzt schön Skateboard fahren. Ich glaube, ich habe es schon mal in einer anderen Folge erzählt, dann bin ich dumm hingefallen auf den ausgestreckten Arm und habe mir direkt was im Arm gebrochen und dann schön 2,5 Wochen, 3 Wochen Gips und jetzt immer noch Krankengymnastik und so, aber mittlerweile habe ich den Arm weitestgehend zurück.
Aber wie lustig ist das, dass ich habe ja auch mir irgendwann mal wieder ein Skateboard gekauft und das war so schön, weil meine also als ich angefangen habe, waren es wirklich die 80er und damals das richtig gute Material, also die richtig guten Achsen, die richtig guten Räder, die richtig guten Decks, man hat da 400 D-Mark für ausgegeben. Das war richtig viel, da gab es auch nur einen Laden in Hamburg, wo du das gekriegt hast.
War das Mantis?
Nee, American Sports gibt es schon nicht mehr. Das sind 80er Jahre.
Ja gut, also sorry, soweit kann ich nicht zurückdenken.
Da warst du, glaube ich, noch nicht mal geplant wahrscheinlich.
Nee.
So und dann vor ein paar Jahren bin ich mal in so ein Skate-Geschäft gelaufen und habe gesagt, ja, dann kaufst du jetzt mal, lässt dich mal beraten und kaufst dir mal so ein... Und es ist alles so leicht geworden. Also also auch die Form, die normalen Streetbretter, die man jetzt hat, damit kann man die Tricks machen, die ich dann hätte ich weiter geübt. Früher nicht konnte mit den schweren Sachen, weil einfach auch die Achsen so schwer waren oder sie waren leicht, sind dann aber schnell zerbrochen und heute kriegst du das Material. Es kostet immer noch irgendwie, wenn du ein gutes Brett kaufst,
100, 150.
Ja, aber so mit allem drum und dran kannst du schon 300 Euro ausgeben.
Das stimmt.
Aber also lustig, dass man sich dann nochmal so ein Skateboard kauft.
Ja, und das ist genau das Ding. Man als Kind, ich wollte immer ein Skateboard haben und ich habe mir dann irgendwie, ich hatte geschenkte Achsen, die waren aber schon so abgegrindet. Also es war ein Wunder, dass die nicht immer mal gebrochen sind. Und irgendwie so, ich habe mir dann mal neue Wheels gekauft, das war schon richtig viel Taschengeld und dann mal für 50 Euro ein neues Deck. Und das habe ich heute noch, das fährt auch noch. Und jetzt ist es so, ach komm, kaufe ich mir. Das noch.
Ja.
Aber ich finde halt auch, vielleicht fragt sich der ein oder andere Hörer gerade, ist das nicht irgendwie ein Podcast, wo es um Technologie geht? Ja, aber ich finde halt gerade wichtig, dass wenn man sich so viel mit Internet und Technologien beschäftigt, dass man sich genau solche Sachen sucht, die eben damit überhaupt nichts zu tun haben. Und gleichzeitig finde ich gerade so beim Skateboardfahren, ich hatte früher ein Buch, das hört sich jetzt so an, als wäre ich älter, als ich bin, aber ich hatte keinen Internetzugang so ungebremst. Das wollten meine Eltern nicht, was ich auch rückblickend gar nicht so doof finde. Und da ich hatte ein Buch, wo die ganzen Tricks beschrieben waren. Und jetzt kannst du halt alles dir angucken.
Ja,
Titus hat mega den guten YouTube-Kanal, wo sie Skateparks testen, wo sie dir alle Tricks in Zeitlupe erklären und so. Das ist schon echt cool.
Ja, es gab eine, also natürlich gab es irgendwie Thrasher-Magazin und Titus hatte damals auch ein Magazin. Wir hatten so Print-Magazine, da war dann so ein Trick erklärt jedes Mal so auf 3 Fotos.
Ja, und du denkst, aber da fehlt ganz viel.
Was hat er dazwischen gemacht?
Ja.
Wieso fährt er jetzt die Wand hoch?
Das ist wie diese Zeichenerklärung, wo du malst einen Kreis, hier 2 Striche und dann mega detaillierte Zeichnung mit Schattierung. Und du denkst, aber wie komme ich zu den Schattierungen?
Ja, genau so.
Eine Empfehlung, die mir gerade darüber eingefallen ist, Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2 ist doch jetzt
raus. Habe ich mir runtergeladen schon.
Geil. Und?
Also ich habe es noch nicht gespielt.
Ah ja, ich auch nicht, aber ich gehe davon aus, dass es gut ist.
Aber die Videos sehen ganz gut aus.
Ja,
klar, das ist meine PlayStation-Zeit gewesen.
Ja, ich hatte das für einen PC, Und dann haben wir immer ganz viel, wir hatten dann noch American Wasteland, ich weiß nicht.
Ja, aber das 1 und 2 war schon echt das Beste.
Ja, bei American Wasteland fand ich nur cool, dass man halt frei in der Welt rumfahren konnte. Aber ich war da 10. Ich habe da noch nicht so differenziert über Computerspiele nachgedacht. Was ich vermisse tatsächlich, weil, ich weiß nicht, spielst du viel?
Nee, ich würde gerne mal wieder abtauchen in so ein Spiel und ich denke, das wird mit dem nächsten Grand Theft Auto Titel passieren, dass ich den durchspiele, so dann nehme ich mir die Woche Zeit. Nee, es ist halt auch wirklich, und das klingt auch wirklich wie ein alter Mann, Ich krieg's nicht mehr so hin, mich da so rein zu konzentrieren auf die lange Zeit.
Ja, aber ich kann das verstehen.
So, das wird immer schwieriger. Früher hat man wirklich dann ja Stunden, Tage durchgespielt, mehr oder minder. Nur auf Klo und was zu essen. Keine Dusche, kein Nix und dann weitergespielt. Und das fällt mir immer schwerer. Das fällt mir definitiv immer schwerer.
Ja, aber das ist bei mir merke ich es ein bisschen auch so berufsbedingt. Also, weil wir haben halt auch viel so Games im Magazin und einem Kollegen von mir geht's auch so. Man denkt dann ja so anders darüber nach. So, du nimmst ja nicht mehr einfach das, was dir gegeben wird, so an als Welt und so wie du es ja im echten Leben irgendwie ja auch machst und gehst da so rein und guckst dir das an, sondern du fängst so, das hätten sie, die Animation.
Ja, aber nee, ich glaube auch, zusätzlich ist es auch so, es ermüdet meinen Geist sehr schnell und ich träume dann auch richtig schlecht. So, also wenn ich mal so Stunden durchgezockt habe, dann nehme ich das auch mit ins Bett. So, ja. Das ist halt, da hat sich irgendwas geändert auch.
Ja, aber das hatte ich früher schon.
Da ja, aber vielleicht hat es mich nicht so gestört.
Ja, ja, ich glaube, das ist der Punkt.
Weil früher Schlaf auch nicht so wichtig war.
Nö, also wir haben irgendwann mal im Ruderverein, das weiß ich noch, da haben wir mal eine LAN-Party gemacht. Warum auch immer, hat unser Trainer gesagt, wir machen jetzt eine LAN-Party. Und dann haben wir die ganze Nacht Warcraft 3 und die Demo von Halo 1 gespielt, weil wir hatten nichts anderes, weil die PCs auch alle so kacke waren. Und da 14 Stunden nicht geschlafen, mir taten immer schon richtig die Beine, ich glaube, ich bin haarscharf an der Thrombose vorbeigeschraubt, ehrlich gesagt. Und nächsten Morgen hieß es dann, so, wir machen jetzt Sport.
Ja, sehr schön.
Das könnte ich jetzt nicht mehr und ich bin noch nicht so alt, aber das könnte ich jetzt schon.
Nee, aber das ist auch für den Geist, der wird auch irgendwann, kannst du dich nicht so lange mehr, also ich zumindest, auf dieses Spiel konzentrieren. Mhm. Vielleicht ist es aber auch, weil so viele andere Sachen drumherum passieren und man so viel im Leben zu tun hat.
Man hat dann ja irgendwann auch so ein bisschen den Gedanken von, vielleicht kann ich mit meiner Zeit auch noch was anderes Geiles machen, als jetzt nur vor der PlayStation zu hocken. Aber für so mal 2-3 Stunden, also gerade spiele ich richtig gerne Crusader Kings 3. Das macht richtig Spaß. Das ist so ein Strategieding. Du bist so ein Herrscher auf so einer riesigen Karte und dann musst
Herrscher ist immer gut.
Ja, und dann musst du deine Kinder mit irgendwelchen anderen Kindern verheiraten und Bündnisse und dann nimmst du das ein und das mein Lehnsherr. Das ist schon geil. Das macht schon richtig Bock.
Fall Guys habe ich hier angefangen.
Ja. Das ist ganz witzig.
Ist niedlich, ja. Das kann man auch mal zwischendurch spielen.
Es gibt Leute, die das richtig hardcore spielen.
Ja, liebe Grüße an dieser Stelle an Donny O'Sullivan, die man auch gerne auf Twitch folgen kann. Donny O, ist der einzige Twitch-Kanal, dem ich wirklich folge. Ich werde auch regelmäßig, wenn ich im Chat auftauche, werde ich beschimpft als der alte Mann guckt schon wieder zu. Aber nee, kann ich sehr empfehlen.
Ja, Donny gucke ich auch ganz gerne und Hand of Blood gucke ich auch ganz gerne. Das sind so die beiden einzigen Twitch-Streamer, die ich mir wirklich gerne angucke.
Wer war das noch? Das ist Hand of Blood? Ja, guck ich mal rein.
Der ist auch so ein bisschen in Berlin, Spandau, diese Ecke da. Und die beiden machen auch ab und zu Sachen zusammen. So
genau, deswegen kommen wir das
irgendwie. Ja, genau. Vor. Und die beiden, also Donny ist halt einfach super unterhaltsam. Den gucke ich, also ich gucke mir das gar nicht so, ich gucke mir Twitch eigentlich nicht zwingend wegen der Games an, sondern halt wegen der Streamer. Und wenn da so Leute sind, die halt nichts sagen und dann nur spielen, das finde ich immer langweilig.
Das ist auch eine ganz neue Welt für mich gewesen, das zu kapieren, wie das funktioniert. Und
total.
Ich kann da ganz viele Sachen immer noch nicht verstehen, was das und hier Discord-Server und tralalala, das ist, da steige ich aus. Ich gucke mir das an und schreibe auch mal was, aber das war's dann auch.
Alleine, dass du ja nicht einfach nur folgst, sondern du kannst folgen und subscriben und du kannst dann hier noch und dann gibt's noch Bits und dann da und dann.
Ja, das ist schon
sammeln
raus, und, da bin ich komplett raus.
Nicht ganz so zugänglich. Ach ja.
Ja. Übrigens, ich möchte nochmal ein großes Lob aussprechen. Ich bin ja, hab deine Folge mit Maria Lorenz gehört und die hat mich so begeistert und ich höre ja ganz oft morgens, wenn ich mit dem Hund, ich mache schon wieder Handbewegungen, ist auch sehr schön.
Das ist
ein Finger, der zeigt, ich fahre mit dem Fahrrad hier entlang. bin ich durch den Wald gefahren und da habe ich die Folge mit dir und Maria gehört und die hat mir so gut gefallen. Und man sendet ja so oft einfach mal in diesen Orbit rein. Wir sitzen jetzt zu zweit in so einem Mobil. Und ich freue mich halt auch selber immer, wenn ich Feedback bekomme. Und da habe ich mir gesagt, Mensch, da schreibst du dem Mann mal, dass dir das gut gefallen hat. Und da bin ich zurückgekommen mit dem Fahrrad, auf wieder eine Handbewegung. und bin zurückgefahren und habe dir eine E-Mail geschrieben, weil ich finde das wichtig, dass man zwischendurch, wenn man sagt, ey, das ist ein richtig gutes Gespräch, hat mir richtig gut gefallen, also Gesprächsführung und so weiter. Auch der Inhalt, Maria ist natürlich einfach auch ein
toller Gast.
Wahnsinnig toller Gast.
Ja.
Da ist es halt auch wichtig, einfach mal Feedback zu geben, weil jedes Feedback, was ankommt, auch wenn es ein schlechtes ist, ist wenigstens ein Feedback, man weiß, dass das gehört wird.
Ja.
Klar sieht man die Zugriffszahlen, aber einfach mal zu sagen, Mensch, tolle Gäste, tolles Gespräch oder das hat mir nicht so gut gefallen oder die Musik am Anfang nervt oder sonst was. ist ja für uns Podcaster auch ein Zeichen, dass sich Menschen damit auseinandersetzen.
Ja. Also vielen Dank, vielen, vielen Dank. Ich habe mich auch tatsächlich sehr über die Mail gefreut. Ich meinte, oh, mir hat jemand also das war eine der ersten Mails jetzt so. Habe ich mich super gefreut und ich nehme das Lob einfach mal dankend an und kann es natürlich nur zurückgeben. Ich mag deinen Podcast auch total gerne. Ich habe mir jetzt zuletzt nochmal die Folge mit Atze Schröder angehört, wo ihr über so Sexualität geredet habt.
Ja.
Fand ich mega gut, es waren zwei ältere weiße Männer, die sich über Sexualität, da liegen viele Fallstricke, aber die habt ihr alle nicht mitgenommen. Es war unterhaltsam, es war lustig und trotzdem, finde ich, sind die richtigen Dinge rübergekommen. Das fand ich total gut.
Ja, vielen Dank. Ja. Hört auch mal die Folge, wo ich mit Atze Schröder in die Metro gehe. Die ist sehr, sehr lustig, weil der Mann sehr selten einkaufen geht.
Habt ihr eine Riesentoblerone gekauft?
Nee, wir haben aber, das war ja auch so Corona und er wollte unbedingt Bohnen und hat eine Dose gekauft, auf der man übrigens so lang laufen kann, wenn man sich oben so hinstellt. Ach, also wirklich riesen. Ich glaube, Atze Schröder hat immer noch Bohnen mit zu Hause.
Das ist ein Fakt über Atze Schröder, den ich noch nicht kannte. Sehr schön. Ich glaube, wir haben ein rundes Ding zustande bekommen. Mir hat es super viel Spaß gemacht. Ich danke dir vielmals, dass du in diesem Podcast warst. Viel mehr bleibt mir eigentlich gar nicht zu sagen. Als Volk, das Ziel ist im Weg. Ich habe den Namen jetzt auch wieder richtig. Ich habe die ganze Zeit Angst, dass es nochmal passiert. Wie gesagt, ist alles verlinkt. Folgt Andreas auf Instagram. Wenn ihr noch Fragen habt zu dem Ganzen oder zu Andreas, dann könnt ihr natürlich auch direkt an ihn stellen, würde ich jetzt mal so behaupten.
Klar.
Ansonsten könnt ihr natürlich auch uns schreiben, auch gerne Feedback an techundtrara@netzpiloten.de oder auf Twitter unter techundtrara oder Netzpiloten wahlweise, Facebook unter Netzpiloten oder Instagram unter Netzpiloten. Möchtest du noch irgendwas loswerden?
Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt rein und gucken uns mal Akku-Staubsauger und Staubsauger-Roboter an.
Ja, du bist gerade zum Staubsaugervertreter geworden.
Vielen Dank, dass ich bei dir zu Gast sein durfte.
Danke, dass du da warst und wir hören uns alle nächsten Montag wieder. Tschüss.